In der heutigen Folge schauen wir auf die beste Woche des Jahres an der Wall Street, auf ein Unternehmen, welches sogar Nvidia outperformt hat und gehen auf die Kursexplosion des Bitcoins ein. Stichwort To the Moon.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und Lukas Loka.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und auch heute am Dienstag, den 12.11.2024, starten wir ja wieder wie gewohnt mit einem Rückblick auf die vergangene Börsenwoche. Eine Woche, die es mal wieder ja, total in sich hatte. Ich hoffe, Sie haben schon die Zeit gefunden, die Sonderfolge zur US-Wahl, ja, als auch dem Treiben hierzulande reinzuhören. Wie ich finde, ist die Folge ja schon sehr gelungen, oder Lukas?
Absolut, ja. Macht ja Spaß, ich habe auch schon gutes Feedback bekommen, gerade weil es ziemlich schnell ja auch kam, die Sonderfolge unsererseits, dass die Kollegen da, Marco und Christoph, das recht schnell eingesprochen haben. Ja. Lohnt sich reinzuhören, auf jeden Fall.
Genau das habe ich hier auf meinem Zettel auch noch stehen. Also vielen Dank fürs nette Feedback von der einen oder anderen Stelle. Wie gesagt, hören Sie gerne rein, weiter Feedback raus. Ja, lass starten in die vergangene Woche,
gerne.
Lukas. Der erste Blick geht wie fast immer auf den DAX. Der DAX schloss auf Wochenbasis bei knapp unter der Nulllinie bei minus 0,21% und einem Punktestand von 19.215 Punkten. Der Wochenstart hingegen sieht wieder super versöhnlich aus. Aktuell sind wir schon wieder ja, circa bei den 19.500 Punkten. Ich glaube, heute vorbei sich leicht runter. Die vielbeachtete Schwelle von 20.000 Punkten bleibt mehr als nur in Sichtweite. Ja, dieser Verlauf der letzten, aber auch nun mit dem Start ja, in die laufende Woche war mit Sicherheit auch ja, schon eine Reaktion auf das Zerfallen der Ampelkoalition. Warten wir es mal ab, wie es da dann weitergeht, ob und wann eine Vertrauensfrage des Kanzlers kommt und was es dann wiederum mit den deutschen Aktienmärkten macht. Gibt es weiteren Rückenwind oder führt das zu einer Unsicherheit, zu kleinen Bremsspuren? Ich glaube, beides ist irgendwie denkbar. Die Szenarien kann man sich ausmalen. Heute Morgen wurde ja nochmal bekannt, dass mögliche Neuwahlen erst Anfang, Mitte Februar frühestens denkbar sind. Aber ich glaube, wir warten es ab und halten es auf dem Laufenden. Ne?
Papierprobleme habe ich nur gehört.
Papierprobleme habe ich auch gehört.
Ja, aber die Jahresendrallye ist in vollen Gange und wahrscheinlich treibt das auch ein bisschen, weil normalerweise dürfte der Ausgang der US-Wahl letzte Woche nicht ganz so positiv für die europäischen und deutschen Märkte sein.
Das war so, genau. Aber das war es auch dann erstmal genug zu Deutschland. Du hast es eigentlich jetzt quasi schon angedeutet. Wir schauen in die USA und dort starten die Märkte gerade ebenfalls richtig durch. Der S&P 500 schloss auf Wochen- und US-Dollar-Basis bei 4,66% im Plus. Die technologielastige Nasdaq sogar bei 5,41%. Wir sprechen hier dann tatsächlich von der besten Börsenwoche seit einem Jahr. Und welche Sektoren konnten in der letzten Woche insbesondere punkten in den USA? Das waren die Finanzwerte, die Energiewerte, die Industriewerte, der Tech-Sektor, also vielleicht da nochmal stellvertretend Tesla, jetzt über $1 Billion schwer und vor allem auch die kleineren Nebenwerte. Stellvertretend dafür ist der Russell 2000 Index, ich glaube im Sonderpodcast auch schon mal angesprochen, dieser konnte in der vergangenen Woche knappe 8% zulegen. Ja, also die Wall Street rockte förmlich in der letzten Woche und auch der Wochenstart, wir haben es gestern gesehen, sind es heute auch vorbörslich, sieht wieder ja doch relativ freundlich aus. Also man darf gespannt sein, wie lange die Party geht. Wir kommen dem Jahresende und einer weiteren, du hast es gerade gesagt, möglichen Jahresendrallye ja auch große Schritte näher. Aber das soll es dann vielleicht zu den Indizes erstmal gewesen sein. Lukas, was haben wir denn noch außer US-Wahl und Ampelzerfall in Deutschland gehabt?
Ja, konjunkturell kam noch ein bisschen was rein. Ich glaube, die größten Themen haben wir im Sonderpodcast behandelt. Aber André hat es letzte Woche Dienstag schon vorhergesagt. Die US-Zentralbank, die Fed, hat den Zinsentscheid gehabt und es geht 25 Basispunkte herunter, so wie erwartet. Liegt jetzt aktuell zwischen 4,5 und 4,75% der Leitzins. Und ja, ich würde sagen, die restlichen Themen waren so viel, dass wir dann ja auch den Sonderpodcast eingesprochen haben. Oder nicht wir, aber wir aus dem Portfolio-Management. Und ansonsten würde ich sagen, Kryptos.
Da kommen wir gleich zu. Okay. Ich würde sagen, wir starten hier an der Stelle erst noch mal ganz kurz mit den 10.
Dann mach nochmal die anderen Sachen, ja, genau.
Die 10-jährige Bundesanleihe ist im Wochenverlauf leicht gefallen auf 2,32%. Die Treasuries aus den USA sind trotz der Fed-Senkung minimal gestiegen und bei aktuell 4,34%. Ein Grund dafür ist natürlich auch die Wahl dann Trumps und die erwartete Ausweitung des amerikanischen Haushaltsdefizits. bekommt so Gold und Gold hat nach längerer Zeit mal wieder ein wenig nachgegeben und notiert auf Dollar- und Wochenbasis bei minus 1,9%. Und jetzt kommen wir genau zu den Kryptos, also das digitale Gold, der Bitcoin. Er hat es geschafft, er ist auf Allzeithoch der vergangenen Woche plus.
Kannst du auf die Schulter klopfen.
ja, hellseherische Fähigkeiten, naja. Letzte Woche plus 11%. Gestern ist er dann weiter durchgestartet und liegt bei knapp 89, oder ich habe gerade reingeguckt, jetzt in dem Moment über 89.000 US-Dollar.
Ja.
Ich würde sagen, die These von vor 3-4 Wochen standgehalten. Wir haben All-Time-Highs und mal schauen, wie lange diese Welle dann noch geritten wird. Ja. Aber Lukas, Christoph bezeichnet dich ja immer gerne als Krypto-Papst.
Ist jetzt nicht, aber ja, es läuft nicht, es rennt tatsächlich. Und nach dem Wahlsieg von Donald Trump, der ja auch als Krypto-Präsident bezeichnet wird und eine Nationalreserve aufbauen möchte auf Bitcoin, stieg der Bitcoin ja schon relativ schnell letzte Woche nach der US-Wahl auf 75.000 US-Dollar. Und beflügelt wurde das Ganze dann nochmal von der Tatsache, dass Trump sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus hinter sich hat und somit recht gut durchregieren kann. Das steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Vorhaben dann auch tatsächlich umgesetzt wird, weil er halt die nötigen Stimmen dann gegebenenfalls kriegen kann für dieses Vorhaben.
Die rote Welle, ne?
Die rote Welle, genau. Und das positive Momentum, das Durchbrechen der ganzen Widerstände, die positiven Nachrichten führt natürlich alle dazu, dass dann nochmal ein richtiger Schnaps dann gestern und auch heute ging es gerade so ein bisschen weiter. Ich habe gesehen, 1% sind wir auf jeden Fall schon wieder im Plus.
Also über 89.000 jetzt gerade.
Ja.
Und wenn man sich die kleineren auch mal anschaut, also da geht es ja auch
ordentlich zur Sache. Ne? Ja. To the Moon hört man in dem Zuge immer ganz gerne. Und ich habe hier den Stand noch von knapp halb 8, also 7.23 Uhr, 89.590 und wollte hier eigentlich live nochmal kurz reingucken, ob wir die 90 schon erreicht haben,
nein.
Aber dann nicht. Nee. So viel zu Kryptos, also da ist aktuell sehr, sehr viel los, grüne Kerzen, die nach oben schießen, wie die Rakete von Elon Musk, mal schauen, ob die dann auch so landet, wie die Rakete irgendwann mal, ob es dann zwischendurch mal wieder ein bisschen nach unten geht oder ob wir jetzt straight bis auf 100.000 nach oben fahren.
Aber ich glaube, genau das muss man dazu sagen, ne? Also das wird mit Sicherheit jetzt nicht immer weiter nach oben gehen. Und dass wir da in Zukunft mal wieder, was weiß ich, 40, 50, 60.000 beim Bitcoin sehen, ist bestimmt nicht ausgeschlossen. Eine sehr, sehr volatile Anlageklasse und das muss man einfach auch wissen, wenn man dort investiert.
Ja, nach den 60 auch schon wieder die 20 beziehungsweise die 15. So, damit wir jetzt dann auf bis zu 90 hochlaufen können.
Aber das soll es mit dem Rückblick gewesen sein.
Genau, so viel zum Rückblick.
Du startest mit einem Unternehmen aus der Berichterstattung.
Ja, im Kreisen der Börsianer kommt man an dieser Aktie aktuell tatsächlich nicht vorbei, was die Berichte angeht. Und die Rede ist von Palantir. Vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Palantir hat im laufenden Jahr sogar die von uns immer wieder thematisierte Aktie Nvidia outperformed und steht im laufenden Jahr bei 270% im Plus. Nur in diesem Jahr. Und ein ordentlicher Schluck aus der Pulle kam dann letzte Woche nochmal hinzu, nach dem Wahlsieg von Donald Trump auf Wochenbasis 32% plus. Und was macht Palantir überhaupt oder wieso sind die denn auch jetzt so gestiegen? Palantir ist tatsächlich seit 2020 an der Börse, wurde allerdings schon 2003 gegründet und ist ein Unternehmen, welches sich mit den Themen Prozessoptimierung, Datenanalyse und dem ganzen Thema rund um Big Data beschäftigt. Und das Kernprodukt von Palantir Gotham oder Gotham, ja, wie auch immer es ausgesprochen wird, wurde für ursprünglich Geheimdienste und dem Militär entwickelt. Allerdings nutzen es inzwischen auch sogar Regierungen und es soll besonders bei der Aufklärung und Bekämpfung vom Terrorismus genutzt werden, indem es die komplexen Datensätze analysiert und damit Zusammenhänge aufgedeckt werden. Und auch für Unternehmen hat Palantir eine Lösung, besonders bei Banken, Gesundheitswesen und die Industrie wird hier unterstützt, gerade was das Thema Prozessoptimierung angeht. Und wieso ist die Aktie jetzt letzte Woche dann so gestiegen nach dem Wahlsieg? Und das hat ein paar Gründe. Zum einen hat Palantir auf gewisse Art und Weise auch einen Aufholeffekt bezüglich des Thema KIs. Das spielt natürlich bei so einem Unternehmen eine Riesenrolle, wenn man Datensätze analysiert. Und da blieb das so ein bisschen aus bis Anfang des Jahres. Zum Zweiten sind es auch die Personen hinter Palantir, die Donald Trump seit Beginn an, seit der ersten Stunde quasi unterstützen und auch den Vizepräsidenten Zeiten seit Beginn an als Politiker aufgebaut haben. Dann kam da hinzu, dass das ganze Thema Bürokratie durch Elon Musk ja so ein bisschen abgebaut werden soll innerhalb der USA und dadurch die Prozesse optimiert werden können. Und ich hatte es anfangs schon gesagt, Prozessoptimierung spielt bei Palantir eine große Rolle, sind da sehr, sehr guter und starker Vorreiter. Könnten wir vielleicht hier in Deutschland auch mal benötigen, aber anderes Thema. Und ja, dann kam noch dazu, dass Palantir letzte Woche richtig, richtig gute Zahlen geliefert hat. Und das alles führt dann dazu, dass man dann natürlich auf Wochenbasis gute 35% plus macht.
Also nicht nur ein Trump-Trade, sondern auch viele Faktoren, die...
Ja, wobei man jetzt auch sagen muss, ist schon sehr, sehr teuer aktuell. Ja. Also teilt man den aktuellen Kurs durch den Gewinn, dann bekommt man das, also den Gewinn pro Aktie so, dann bekommt man das Kurs-Gewinn-Verhältnis, wo wir aktuell dreistellig sind und bei 177 stehen. Also KGV von 177 ist einfach sehr, sehr teuer.
Der Gewinn ordentlich reinlaufen.
Ja, genau. Also das ist natürlich so, Wachstumsunternehmen ein etwas höheres KGV haben als die soliden Werte, die immer den gleichen Gewinn machen, ist klar, aber da muss einiges kommen. Aber so viel zu Palantir. Gerade jetzt in der letzten Zeit hört man immer wieder was von dem Unternehmen und wir dachten uns, wir nehmen es mal mit rein, um ein bisschen zu erklären, was ist das überhaupt, was machen die und wieso sind die gestiegen. Aber du hast auch noch ein Unternehmen, mit P.
Genau, ich habe PayPal mit dabei und du hast gerade Elon Musk schon genannt. Hinten raus werde ich den Namen, glaube ich, nochmal nutzen. Aber wir starten erstmal. Also PayPal hat im dritten Quartal 2024 starke Zahlen präsentiert, die Erwartungen zumindest an der einen oder anderen Stelle auch übertroffen haben. Das operative Ergebnis stieg um 19% auf 1,39 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz um 6% auf 7,85 Milliarden US-Dollar wuchs. Der Gewinn lag mit knapp über 1 Milliarde US-Dollar leicht unter den Prognosen. Der adjustierte Gewinn, also nach Bereinigung von Sondereffekten, lag mit 1,22 Milliarden US-Dollar deutlich über den Erwartungen. Gut kam vor allem an, dass das Bezahlvolumen um 9% auf 423 Milliarden US-Dollar stieg. Ja, ich glaube, jeder von uns kennt zumindest mal eine Person, die diese Bezahlform PayPal nutzt.
Ja, du lachst. Tut man mindestens eine, das stimmt.
Ja, also ich glaube, das macht PayPal insgesamt auch so stark. Also sie haben eine enorme Marktmacht und das, was in der Vergangenheit schwer fiel und auch die Gretchenfrage des weiteren Verlaufes der Aktie ist, wie kriegt es PayPal hin, ihr Geschäftsmodell zu monetarisieren? Die jüngsten Zahlen zeigen, dass die sogenannte Transaction Margin 8% über dem Vorjahr lagen, also wie viel Gewinn pro Transaktion erzielt wird. Und dementsprechend ist dies auch ein gutes Zeichen. Und auch der Ausblick zeigt sich von seiner zuversichtlichen Seite. Für das vierte Quartal rechnet PayPal mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich. Die Strategie, stärker auf Profitabilität und Zusatzdienste zu setzen, scheint langfristig ja schon durchaus jetzt ganz gut zu funktionieren. Die Analysten der DZ-Bank bewerten die Aktie zwar weiterhin mit einer Halten-Empfehlung, erhöhen aber das Kursziel von 80 US-Dollar, ja von zuvor 70 US-Dollar. Der aktuelle Kurs steht bei circa 86 US-Dollar. Und dennoch, nach durchaus sehr toughen letzten 24 bis 36 Monaten scheint der Boden hinter der Aktie zu liegen. Im laufenden Jahr liegt man bei ca. 36% plus. Das aktuelle KGV bei im Vergleich dann relativ günstigen 20,9.
Ja.
Also ein bisschen günstiger als 177, ne?
Ja. Ist es denn ein Tech-Unternehmen oder eine Bank? Das ist immer so die Frage, ne?
Ja, so ein Twitter, ne?
Ja. Ja. Ja.
Ich würde eher sagen Tech-Unternehmen, ja. Aber ja.
Das ist dann natürlich für das KGV schon wieder rechtfertigt dann.
Ja, genau. Und auch der Blick über den Tellerrand, wenn wir auf die verfügbaren Analystenschätzungen schauen, zeigt ein freundliches Bild. Wir haben insgesamt Zugriff auf 45 Schätzungen, 16 Mal kaufen, 8 Mal Übergewicht und 21 Mal halten, zeigt mir das Tool gerade an. Und abschließend zu PayPal habe ich noch einen kleinen Fun-Fact mitgebracht. Lukas, wusstest du, dass Elon Musk ein wichtiger Teil der früheren PayPal-Geschichte
Gründer
war?
Sogar
bestimmt.
Mit. Ja, klar. Ja. Ja,
1999 gründete er ein Unternehmen namens X.com, richtig?
Jetzt heute Twitter übrigens.
Ja, das ebenfalls Online-Zahlungen anbieten wollte. X.com fusionierte später mit Confinity, dem späteren PayPal. Und während Musk als CEO begann, wurde er nach internen Spannungen von seinem Posten verdrängt. PayPal ging dann 2002 an eBay und Musk bekam durch den Verkauf rund 180 Millionen Dollar. Das Geld investierte er später in die Gründung von SpaceX und Tesla. Und so trug PayPal indirekt zur Finanzierung einiger seiner bekanntesten Projekte bei.
Ja. Also da haben der Mann stand auch schon ein paar Mal kurz vor der Pleite, weil er immer all-in gegangen ist.
Ja, das ist ein Visionär.
Ja.
Ne?
Ja, schon spannend.
So, ich habe noch einen ganz kleinen Punkt, Bastei Lübbe mit dabei, da hast du mich
ja,
auf die Probe
bist du uns schuldig, stimmt.
Ja, jetzt komme ich von einem der ganz großen dieser Unternehmenswelt zu einem der größten Verlagsgruppen in Deutschland. Die Rede ist, ja, wie gesagt, von Bastei Lübbe. Lukas, du hattest zwar in der letzten Folge gesagt, dass das einer meiner Favoritenunternehmen ist. Ich weiß gar nicht genau, wo du das her hast, aber dennoch jetzt nochmal kurz und knapp. Was macht das Unternehmen? Ja, ureigens Bücher und Hörbücher, aber auch bei den digitalen Medienformaten wie Streaming, Hörbücher und Podcast hat sich das Unternehmen ja mittlerweile zeitgemäß weiterentwickelt und hier mal ein paar Beispiele. Also die Tribute von Panem, wo der Verlag nicht der ursprüngliche Herausgeber war, hat Bastei Lübbe die deutsche Ausgabe der weltbekannten Hunger Games Trilogie in den deutschsprachigen Raum gebracht, was eine enorme Popularität und den Erfolg des Verlags dann verstärkte. Oder Mord im Orient-Prozess und andere Werke von Agatha Christie. Bastei Lübbe hat eine Vielzahl von Krimis und Thrillern von Agatha Christie in deutscher Übersetzung veröffentlicht. Und Christie ist eine, wie Sie wissen, eine der bekanntesten Kriminalschriftstellerinnen weltweit. Oder auch weitere bekannte Romanhefte wie Der Bergdoktor, Dr. Stefan Frank und John Sinclair sind bekannte Werke des Verlags. Ja, und um den Schwenk zu PayPal hinzubekommen, wie kann man diese E-Books zahlen? Ja, über PayPal.
Sehr gut.
Nochmal ganz kurz und knapp zur Aktie und da habe ich dann schon gestaunt. Also bekanntgegebene Zahlen waren über den Erwartungen. Das Umsatzwachstum liegt bei 11%, das EBIT ist gestiegen um satte 48%. Die DZ-Bank hat den fairen Wert von 10 auf 11 Euro erhöht, beim aktuellen Kurs von 9,65 Euro. Ja, und jetzt kommt's. Lukas, im laufenden Jahr, wo liegt die Aktie?
Plus.
Richtig?
25%.
Ja, plus 70%.
Oh, okay.
Und auf Sicht von 5 Jahren hat das Unternehmen mit Sitz in Köln satte 308% plus gemacht.
Ja.
So, das soll es gewesen sein, Lukas. Spannendes Unternehmen, oder?
127 Millionen Marktkapitalisierung und trotzdem von der DZ-Bank gecovert.
Ja, guck mal. Ja. Du kommst zum regionalen Teil.
Ja, genau. Ich komme zum regionalen Teil und ich bin letzte Woche Richtung Frankfurt gefahren und dabei ist mir bei meiner zwangsläufigen Zwischenstopp-Pause aufgefallen, dass man ja inzwischen tatsächlich bei gefühlt jeder Tankstelle eine E-Ladesäule findet und teilweise sind es ganze Parks, gerade wenn man mal diese ganzen Tesla-Charger sieht, die gibt es im Einzelnen eigentlich nie, da stehen immer mindestens 10 oder 15 Dinger von Tesla und teilweise gibt es natürlich dann einzelne Ladesäulen, die auch dann gut und gerne mal vielleicht gerade nicht funktionieren, aber ja, auch wenn wir uns hier in Gescher und jetzt zurück in die Region, was die Anzahl an Ladesäulen nicht unbedingt beschweren können, weil wir hier echt ausreichend haben, ich meine, dadurch, dass immer mehr E-Autos hier am Campus fahren, wird es dann auch mal zwischendurch knapp, aber in teilweisen Kreisen hier im Münsterland hinken wir tatsächlich sogar hinter dem Bundesschnitt hinterher. Und ja, dadurch wird der Landesschnitt herangezogen, der bei 17,5 Autos pro Ladepunkt liegt. Also hier natürlich umso niedriger, umso besser. Im Schnitt sind wir hier im Münsterland bei 20,45 Autos pro Ladepunkt und dementsprechend schlechter als der Bundesschnitt. Aber René, unser Heimatkreis, der Kreis Borken, liegt als einziger vor dem Bundesschnitt mit 15 Autos pro Ladepunkt. Ansonsten liegen alle Kreise hier im Münsterland dahinter. Und nennen möchte ich auf jeden Fall nochmal die Region Kreis Coesfeld mit 19,3 E-Autos pro Ladepunkt und Münster sogar mit nicht berauschenden 25,6 Autos pro Ladepunkt. Und da müssen wir scheinbar noch ein bisschen aufholen, aber die Nachricht war ganz interessant, gerade weil das Thema immer wieder fokussiert wird, die Infrastruktur dahinter. Und jetzt könnten wir natürlich auch schauen, wer baut die Ladepunkte, wer ist entsprechender Profiteur, aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Und vielleicht werden wir im Ausblick dann auch nochmal ein Unternehmen hören, was dann profitiert von einem Ausbau dieser Infrastruktur.
Ja, Lukas, ich werde es nennen.
Danke.
Aber wir kommen erstmal zu den volkswirtschaftlichen Daten, also wie gesagt zum Ausblick. Heute kommen Konjunkturdaten aus Deutschland, die ZDW-Umfrage, auch mal relativ spannend, wie die Welt dann hier aussieht und bewertet wird. Morgen Verbraucherpreise in den USA, super spannendes Event. Die letzten Inflationsdaten lagen bei 2,4% und man erwartet, dass man leicht steigt von den Inflationsdaten her. Donnerstag als auch Freitag kommen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone, Japan, Großbritannien und am Freitag auch noch Einzelhandelsumsätze aus den USA. Das bleibt dort weiter spannend. Kommen wir auf die Unternehmensdaten. Dort haben wir morgen 1&1 Home Depot die Zahlen bekannt geben. Am 13. November, also Donnerstag, die Allianz, Porsche, Cisco, RWE, Siemens Energy, Tencent, das war jetzt der Mittwoch. Am Donnerstag kommt Deutsche Telekom, E.ON, ich glaube, da wolltest du darauf hinaus, Siemens, Walt Disney und am Freitag abschließend zum Beispiel die Alibaba Group aus China. Also auch da, ich glaube, wieder ordentlich Stoff und Futter für die nächste Woche. Und ich glaube, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Weiter gerne abonnieren, weiterempfehlen, Feedback schreiben an podcast@vprivatebanking.de und vielleicht nochmal in die Sonderfolge reinhören. Wir freuen uns da, wie gesagt, immer auf Feedback.
Dankeschön fürs Zuhören. Bis dahin.
Ciao, ciao. Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.